Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt können wir fast sagen guten Mittag, weil wir heute ganz spät dran sind, weil wir noch ein kleines technisches Problem hatten, das Andreas aber souverän gelöst hat, wie immer. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Ihr Lieben, heute ist der 25. November 2022. Einen ganz kurzen Wetterbericht hier von Professor Andreas Popp.
Ja. Es ist Sonne da. Ein wunderbarer sonniger Tag erwartet uns. Der See changiert in Silber wie selten. Und es wird uns heute bei 0 Grad ein wunderbarer Tag erwarten. Und den genießen wir. War das schnell genug?
Hast du gut gemacht. Ja, und wir fangen auch schon an. Ihr Lieben, oberhalb dieses Podcastes haben wir ein Video eingestellt. Das ist bei uns im Kanal schon angekündigt worden. Dieses Video ist nichts für schwache Nerven. Wir haben es übersetzen lassen in unserer US-Redaktion. Der Titel: Died Suddenly, plötzlich und unerwartet verstorben. Und dieser Film beleuchtet wirkliche Abgründe, die hinter den sogenannten Covid-Spritzen stecken. Ich bleib vage, könnten. Natürlich wird dieser Film von den Mainstreamern, vor allem im englischsprachigen Ausland, total verrissen. Also das sei eine Ansammlung von Mutmaßungen, Fakes und Verschwörungen. Und um ehrlich zu sein, wenn man diesen Film gesehen hat, glaubt man nicht mehr daran, dass es Verschwörungen sein müssen. Vor allem, wenn man auch, wie viele von euch das jetzt derzeit erleben, im Umfeld sieht, wie viele Leute umfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier ist von einem tatsächlich bevorstehenden, ziemlich heftigen Zustand, Umstand auf dieser Welt die Rede. Schaut euch den Film an, allerdings nicht vor dem Schlafengehen, sondern vielleicht so eingeteilt, dass ihr den Film gucken könnt und danach rausgeht in die Natur und angesichts dessen, was hier alles sich jetzt zuträgt auf der Welt, trotzdem in eurer Kraft bleibt. Ich hatte neulich, vielleicht sage ich das mal hier gleich am Anfang, Andreas, ich hatte neulich eine Zuschrift, die an das Seelenarbeitsteam weitergeleitet wurde, wo jemand beschrieb, dass aus dem nächsten geliebten Umfeld jemand schwer erkrankt sei und man davon ausgeht, dass es eine sogenannte Impfnebenwirkung ist. Derjenige, der uns geschrieben hatte, selber war ein Kritiker und kam jetzt gar nicht damit klar, wie er das Ganze verarbeiten sollte. Und das Seelenarbeitsteam hat sehr tröstende und hilfreiche Worte gefunden, nämlich, dass in dem Leid, dass jemand erfahren muss, ertragen muss, doch auch eine große Chance steckt, nämlich zu erwachen, die Zu- und Umstände näher zu beleuchten. Und es geht nicht darum, alleine für diese Inkarnierung hier zu erwachen, sondern es geht generell um die Erwachung der Seele für alles Weitere, was noch kommt.
Ja, ich glaube, alle Menschen, das heißt die Menschheit, war noch nie so herausgefordert, sich der Realität und der Wahrheit zu stellen. Die Wahrheit offenbart sich jetzt an allen Seiten. Sie kommt an allen Ecken und aus allen Winkeln heraus und niemand kann sich davor verstecken auf Dauer. Man kann sich eine ganze Zeit lang mehr oder weniger mit dem Kopf in den Sand, mehr oder weniger verbuddelt, versuchen herauszuziehen, aber irgendwann dann kommt der Tritt in den Hintern und dann war's das. Es geht eben halt so, wie es ist und das ist auch gut, so wie die Klärung der Brühe, von der wir immer oben sprechen. Der Abschaum, der oben schwimmt, wird gerade abgeschöpft und die Wahrheit kommt von unten langsam, aber sicher nach oben. Und diese Geschichte, ich erinnere mich daran, ich werde mir den Film nämlich auch erst heute Mittag angucken, bei uns ist ja noch Vormittag, weil ich ihn eben halt auch abends nicht ertragen kann und dann schlecht schlafen muss und das will ich nicht. Wir wissen natürlich auch, als Herr Bhakdi und Wodak diese ganzen Geschichten mit der Impfung der sogenannten, mit diesen mRNA-Behandlungen dargestellt wurde, dass diese Nebenwirkungen und die Auswirkungen sich über 10 Jahre im Normalfall hinziehen. Es war immer dieser Begriff von 10 Jahren. Und viele sagen so, naja, das kann man jetzt nicht mehr zusammenbringen, weil die Leute glauben, das war ja 2021, jetzt ist 23. Wir sehen, dass die Todesfallraten nach oben gehen. Und ich habe gestern gerade aufgeschlagen in einem großen Boulevardmagazin, ein Link, da stand dann drauf, warum sterben so viele Leute. Es war alles dabei, die falsche Ernährung, zu viel Sonne und zu wenig Bewegung und so weiter, was nicht mal ansatzweise überhaupt in Frage gestellt wurde, obwohl die Frage ganz laut war, welches könnten die Ursachen sein? Alleine überhaupt die Ermittlung, dass es eventuell ein Impfschaden sein könnte, war nicht einmal ansatzweise zu finden. Daran sehen wir, wir werden in den Medien und unter den Funktionären eben halt keine Antworten finden. Wir werden selbst am Ball eigenverantwortlich sein müssen.
Das ist das sogenannte Erwachen, dass wir weiterhin wachsam und kritisch auf alles schauen, was man uns auf dem Butterbrot servieren möchte, was dann wohlschmeckend runtergeschluckt wird und verdaut wird und weg ist es. Bitte, bitte bleibt wach, geht weiter in die eigene Beobachtung, prüft bitte alles selber, auch das, was wir euch hier berichten. Wir haben einen bestimmten Blick auf die Ereignisse. Das diskutieren wir hier. Wir kennzeichnen, wenn es sich um Verschwörungen handelt. Das heißt nichts anderes als Spekulationen. Und wir spekulieren hier auch öfter. Spannend ist, dass viele Spekulationen, natürlich nicht nur die von uns, sich mehr und mehr zu bestätigen scheinen. Ich möchte noch mal hinweisen in diesem Zusammenhang auf das neu erschienene Buch vom Seelenarbeitsteam um den Schweizer Naturheilpraktiker Christopher Varzay. Dieses Team liest dieselben drei grünen Bände wie wir auch. Die Antworten auf drängende Fragen dieser Zeit, die das Seelenarbeitsteam in diesem Buch wiedergibt, die basieren auf dieser Art Weitblick, ein universeller Blick auf die Ereignisse. Und was eben in diesem Buch hervorragend gelungen ist, ist, dass alle noch so widrigen Umstände für uns immer auch Chancen enthalten und oft zu uns kommen, damit wir die Chancen erkennen und uns dabei aus diesem Dilemma herausentwickeln können. Es ist für keine Situation, für niemanden etwas zu spät. Denn im richtigen Erkennen kann man das Ruder herumreißen. Und die Fragen, die dort beantwortet sind in diesem Buch, das sind die drängenden Fragen der letzten 3 Jahre. Nicht nur, was die Pandemie angeht, was Spaltung angeht, was den Bruch bei Familien angeht, was Befürchtungen für die Zukunft angeht, was die Bewältigung von Angst, Panik und Sorgen angeht. Es sind so hilfreiche Mittel. Das war der Grund, warum wir Wert darauf gelegt haben, dass dieses Buch raus muss. Und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen ein schönes, hilfreiches Weihnachtsgeschenk. Denn auch Menschen, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit den Dingen beschäftigen wollen, sie werden es müssen. Und hier bekommt man außerhalb von Verschwörung oder Mainstream seelisch, geistig durchgearbeitete und durchleuchtete Antworten, die einfach lebendig sind und uns wirklich weiterhelfen.
Ja, ja, vor allem sind diese seelisch-geistigen Komponenten nicht abgehoben, sondern komplett praxisnah an persönlichen Anfragen gekoppelt. Also jemand hat eine persönliche Situation, in den meisten Fällen einen Schicksalsschlag zu verarbeiten und wendet sich dann an dieses Seelenarbeitsteam. Und dann kommen dann eben halt die Antworten. Und so wird diese geistig-seelische Komponente eben halt höchst konkret anhand eines persönlichen Beispiels deutlich. Und eins habe ich dabei eben gelernt, als ich mein eigenes Leben beim Lesen dieses Buches Revue passieren lassen habe, wie viele Schicksalsschläge ich so hatte. Jeder hat ja in seinem Leben irgendwelche Dinge, die ihn runterhauen. Und genau diese Dinge die Ursache waren für eine neue Tür, die sich öffnete und daraus sich eine komplett neue Vision entwickeln konnte. Und wir sind selbst auch öfters davon betroffen, dass wir dann sagen, wäre das und das nicht passiert, dann wären wir zum Beispiel nicht hier, wo wir gerade wohnen. Und auch das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Also das bedeutet, sich nicht in die Opferrolle, sondern in die Rolle desjenigen zu sehen, der die Herausforderung annimmt und daraus das Beste macht und plötzlich im Nachhinein stellt, danke, stellt er dann fest, dass es mir passiert ist. Denn dadurch habe ich jetzt diese gute Situation erreicht, die ich mir nie hätte vorstellen können. Und ohne dieses Schicksalsmoment wäre das niemals passiert.
Ich denke, es ist auch, wenn wir eines Tages hinübergehen müssen, wie gesagt, das steht jedem von uns bevor, dass es wichtig ist, dass wir zu dem Zeitpunkt ins Erkennen gekommen sind, damit es auch förderlich und aufbauend weitergeht, da drüben im Jenseits. Ja, wie gesagt, schaut euch diesen Film an, Died Suddenly, plötzlich und unerwartet verstorben. Bitte zeigt euren Kindern diesen Film nicht, denn das ist wirklich sehr, sehr tragisch, dramatisch und für Kinderseelen überhaupt nicht geeignet. Deswegen wird der Film auch heftig angegriffen, weil er eigentlich sachlich die Dinge zeigt, aber natürlich auch unter anderem Impfopfer, sogenannte, zur Sprache kommen lässt. Und das ist dann schon sehr schwer zu ertragen. Ja, ihr Lieben, ausgehend übrigens von den Untersuchungen der Lebensversicherer in Amerika ist dieser Film dann entstanden, beziehungsweise auch auf dieser Grundlage. Stu Peters ist mitbeteiligt an diesem Film. Der ist veröffentlicht worden auf Twitter. Wir haben ihn per Telegram-Kanal hochgeladen, wir haben ihn übersetzen lassen und wir laden ihn auch hoch bei Odyssee.
Ja, und das Thema bei den Lebensversicherungen, das ist wirklich ein ganz wichtiger Fakt. Vor allem auch die, die jetzt beispielsweise ungeimpft sind, aber eben halt eine Lebensversicherung noch haben. Wir wissen, dass die Lebensversicherung, das muss ich kurz einschließen, weil das passt hier genau rein. Wir wissen, dass sie angeschlagen sind und die garantierten Summen oder die entsprechenden Kaufkraftgrößenordnung, die man damit verbindet, definitiv nicht zustande kommen werden, weil die Inflation es auffrisst. Und aus diesem Grunde kommt jetzt noch ein weiterer Faktor zu, die weit erhöhten Todesfallraten. Und auch das belastet weitere Versicherungen und bringt sie in große Schwierigkeiten. Aus heutiger Sicht kann man das prognostizieren. Da ist also wirklich Alarmzustand. Und deshalb noch einmal, wer so etwas hat und nicht wirklich für die Hinterbliebenen Versorgung dringend braucht, sondern glaubt, er hat eine Kapitalanlage, der sollte dieses Ding versuchen loszuwerden. Und sowas kann man nicht nur kündigen, sondern notfalls auch verkaufen. Wer da Adressen will, soll sich möglichst melden und dann ist es gut.
Ja, danke schön für diesen wichtigen Hinweis. Wir wechseln das Thema. Wir kommen zu einem Gastbeitrag im Fokus von dem durchaus arrivierten Halb-Mainstream-Journalisten Gabor Steingart. Früher war er Herausgeber des Handelsblattes. Heute hat er eigene Plattformen. In Berlin unter anderem schippert er ja auch auf einem sogenannten Medienschiff mit großkopferten Leuten durch die Spree und Havel und versucht dort herauszuquetschen, was vielleicht noch nicht so ganz im Mainstream ist. Er hat sich eines Themas angenommen, Andreas, über das wir hier häufig schon gesprochen haben. Erstaunlich, dass es von jemandem wie Gabor Steingart derartig kritisch dargestellt wird. Denn die Überschrift lautet, USA nehmen Deutschland in die Zange und Habeck unsere Industrie. Was Gabor Steingart hier, wir werden diesen Artikel gemeinsam durchgehen, was er hier darstellt, ist eigentlich nichts anderes als eine neue, sehr strenge, strikte Abhängigkeit von den USA, ähnlich wie man es Deutschland und Europa vorgeworfen hat, mit dieser strengen Abhängigkeit von Russland.
Naja, und dass das Gabor Steinbart so deutlich bringt, wie du gerade sagst, das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Point of No Return überschritten ist. Das heißt also, es offenbar ein Zurück in die alte Welt der Industrie gar nicht mehr geben kann. Sonst würde er das nicht tun. Denn wer das tut, nämlich zu aktuellen Zeiten, wo der Plan noch nicht umgesetzt wurde, sondern im Rahmen der Agenda noch läuft, der handelt sich eine Menge Ärger ein. Man stelle sich vor, man hätte damals gesagt, als man dem Irak vorgeworfen hatte, er hätte Massenvernichtungswaffen, die es aber gar nicht gab, und man hätte das damals schon gesagt. Dann wäre man aber schon mehr oder weniger medial vierteilt worden. Heute kann jeder sagen, dass USA die Unwahrheit gesagt haben, sie haben gelogen, mit falschen Daten gearbeitet und haben letztendlich ein Land mehr oder weniger kaputt gebombt auf der Basis einer eigen erfundenen Lüge offenbar. Und wenn man das jetzt heute mal vergleicht mit einer anderen Situation, nämlich die Deindustrialisierung, Wer das vor 2 Jahren gesagt hatte, war ein Verschwörungstheoretiker. Und wenn heute eben halt die Halb-Mainstreamer bis hin zu den Mainstreamern mittlerweile schon eine solche deutliche Kritik anbringen, dann bedeutet das, dass es bereits umgesetzt wurde. Und das macht einen natürlich besonders zu denken.
Ja, was du gerade ansprichst, das ziehe ich mal kurz dazwischen. Das ist nämlich heute veröffentlicht worden bei Antispiegel von Thomas Röper. Und der titelt seinen Artikel: US-Vertreter sagen es ganz offen, die USA haben den Krieg in der Ukraine gewollt. Und das Ganze sei von langer Hand vorbereitet worden. Worauf begründet Antispiegel diese Aussage? Es ist ein Beziehen auf eine öffentlich gemachte Aussage des US-Botschafters in der Schweiz, Scott Miller. Und der hat dem Schweizer Fernsehsender RTS ein Interview gegeben. Und RTS schreibt in dem Artikel über das Interview mit US-Botschafter Scott Miller: Er unterstreicht die Rolle, die die Vereinigten Staaten über ihre Botschaft gespielt haben, noch bevor die Offensive am 24. Februar begann. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Bern am 8. Januar habe er Gespräche mit Bundesräten und Staatssekretären geführt und ihnen US-Geheimdienstinformationen über die Invasion vorgelegt. Wörtlich: Ich habe ihnen gesagt, dass wir beabsichtigen, eine Reihe von Sanktionen von beispiellosem Ausmaß und Umfang zu verhängen.
Ja, das sind unglaubliche Dinge eben halt. Und es zeigt, dass jetzt, ich meine, letztendlich der Plan aufgegangen ist und der Krieg läuft. Der Krieg läuft seit 2014, das wissen wir. Und am 8. Januar kommt dieser Scott Miller als offizieller US-Botschafter und kündigt diesen Krieg, diese Invasion regelrecht an. Und alle Medien sprechen unisono von einem Überfall. Ein Überfall, der wird übrigens definiert als ein völlig unerwarteter Vorgang, mit dem man überrascht wurde letztendlich. Aber wenn da bereits am 8. Januar schon schriftliche Dokumente vorlagen, dann sieht man, dass auch hier eben halt eine Lüge zugrunde lag. Und das sind die Dinge, wo ich mich frage: Warum können die Medien über diese Dinge nicht im Vorfelde, vielleicht auch im Interesse des Friedens agieren, statt immer nur Öl ins Feuer zu gießen?
Naja, vielleicht lag den Mainstream-Medien diese Information nicht vor. Das will ich mal durchaus einräumen, denn es handelt sich, wie es hier heißt, um Geheimdienstinformationen über die Invasion.
Aber es lag den Medien sehr wohl vor, dass der Krieg seit 2014 läuft, und es lag sehr wohl vor, dass im Dezember schon bereits angekündigt wurde, im Rahmen dieses letzten Versuches nochmal eine friedliche Kooperation in Form einer diplomatischen Beziehung von russischer Seite aufzubauen, und auch ganz klar die Drohung: Wenn jetzt nicht in irgendeiner Form etwas passiert, dann muss es zu dieser kriegerischen Aggression kommen. Also es war keine Überraschung. Also wenn einer 1 und 1 zusammenzählen kann, also wir können das ja auch, und wir haben bei weitem nicht die finanziellen Möglichkeiten, die große Medienhäuser haben. Also das kann nicht gelten.
Sprach der Verschwörungstheoretiker Dr. Popp. Ja, und was sagt hier der Thomas Röper weiter? Er schlussfolgert also Folgendes. Er sagt, am 8. Januar 2022 wurde also Scott Miller zum US-Botschafter in der Schweiz berufen. Und nun werden seine Aussagen aus dem aktuellen Interview interessant, denn er sagte, dass die USA Geheimdienstinformationen über die Invasion hätten. Da die Gespräche zwischen Russland und den USA über die Frage, ob es zu Verhandlungen über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien kommt, zu diesem Zeitpunkt noch liefen, belegt die Aussage von Miller, dass die USA bereits beschlossen hatten, nicht in Verhandlungen einzutreten und sich der Folgen, nämlich der russischen Intervention in der Ukraine, in vollem Umfang bewusst waren. Miller bestätigt damit außerdem indirekt den erwähnten Bericht von Politico darüber, dass die Sanktionen schon Monate vorher ausgearbeitet wurden, was Bundeskanzler Scholz und andere westliche Politiker später auch bestätigt haben, als sie sagten, dass die Russland-Sanktionen wörtlich von langer Hand vorbereitet waren.
Genau, das war ja so ein Ding, ein Versprecher, den Olaf Scholz etwas unintelligent nach außen geblasen hat, indem er nämlich ganz deutlich sagte, die Sanktionen sind weit vor dem 22. Februar schon quasi abgewickelt und regelrecht finalisiert worden, sodass man nur noch auf den Knopf drücken musste, um dann eben halt diese Aktion durchzustarten. Interessanterweise hätten die Leute, wie zum Beispiel Olaf Scholz und auch andere, die damit beschäftigt waren, erkennen können, was das für Wirkungen haben wird, nämlich auf die Zerstörung der deutschen Wirtschaft und damit auch auf die Zerstörung der deutschen Bevölkerung. Aber nichts dergleichen ist da gekommen und das macht das Ganze noch ein Stückchen heftiger.
Ja, er hat noch mehr recherchiert. Wir wollen das ruhig noch mal hier behandeln, denn das ist nicht ganz uninteressant. Wobei ich auch einräumen möchte, und das möchten wir bestimmt beide, dass Geheimdienstinformationen aus Russland, die eventuell auch in diese ganzen Vorgänge eingeflossen sein mögen, uns nicht vorliegen. Das heißt, wir sind heute mit dieser Stellungnahme oder mit diesem Bericht einseitig, kann genauso gehen, darum gehen, dass es noch ganz andere Informationen eben auch von Russlands Seite gibt. Aber wir bleiben jetzt hier mal dabei, was Röper darstellt. Ende Januar 2022 wurde in den USA, also gute 3 Wochen bevor der Krieg losging, wurde in den USA das Land-Lease-Gesetz für die Ukraine eingebracht, über das bei seiner Einreichung in den Kongress Folgendes geschrieben wurde. Mit diesem Gesetzentwurf wird vorübergehend auf bestimmte Anforderungen im Zusammenhang mit der Befugnis des Präsidenten, Verteidigungsgüter zu verleihen oder zu leasen, verzichtet, wenn die Verteidigungsgüter für die ukrainische Regierung bestimmt sind und zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine vor der russischen Militärinvasion erforderlich sind. Andreas, das heißt ja auch, das wird mir gerade so klar, es gibt in diesem Krieg bereits viele Tausende Tote. Es gibt eine Menge Leid und Elend. Es gibt eine zerstörte Ukraine. Es gibt natürlich auch weite Teile russischer Gebiete, die angegriffen und zerstört sind. In der Ukraine gibt es wenig Strom im Moment. Die Menschen frieren, die hungern auch, weil auch die Lebensmittelverteilung, wie es heißt, nicht richtig funktioniert. Wenn ich mir das ansehe und offenbar ein Vorsatz für diesen Krieg da gewesen sein könnte, dann würde das Ganze hier in einem völlig anderen Licht erscheinen.
Naja, wir reden ja eigentlich schon verhalten oder zwischen den Zeilen seit längerem davon, weil diese Daten sind ja eigentlich bekannt. Wir wissen, das hat die OSZE, das ist eine Organisation für Sicherheitsfragen in Finnland, die sehr stark westlich orientiert, das möchte ich ganz deutlich sagen, die ganz klar feststellt, dass zwischen 2014 und dem Eintritt Russlands in den Krieg in Ukraine, dass da bereits 14.000 Ukrainer getötet wurden in diesem Krieg bis 2022. Und dann eben halt lediglich ein neuer Kriegsteilnehmer dazu kam, und das war Russland mit dieser Invasion. Und dadurch natürlich jetzt diese gesamte Situation erhöht wurde. Unterm Strich gesehen wissen wir, dass dahinter eine ganz andere Struktur stehen muss. Denn diese Vorbereitungen oder diese Sanktionsabschlüsse, die schon gemacht wurden, lange bevor überhaupt Russland mit irgendwelchen Armeen dort einmarschiert ist, all diese Dinge sprechen dafür, dass hier von langer Hand geplant eine Situation, ich sage mal, umgesetzt wurde. Und jetzt muss man eben halt die Hauptfrage stellen, warum ist das Ganze, und das sehen wir auch, wenn wir sehen, dass die Menschen heute frieren, dass die Menschen heute, und ich rede nicht nur von den Ukrainern, sondern mittlerweile wird die Ukraine ja komplett nach Europa infiltriert, deren Zustände nämlich, dass ja auch in den sogenannten Industrieländern mittlerweile eine Armut herrscht. Das heißt also, dass diese ukrainische Situation, und die Ukraine ist ein sehr gebeuteltes Land, die haben so viel mitgemacht. Ich denke an die Geschichte 32, 33, die Hungersnöte, die durch die Sowjetunion damals übrigens inszeniert wurden. Ganz schlimme Situationen, die damals waren. Und ausgerechnet dieses Land wird jetzt das Vorbild für die Lebensqualität mehr oder weniger für Europa genommen. Und das scheint der Plan zu sein, der von Übersee kommt.
Hier heißt es noch weiter, fast gleichzeitig mit der Einreichung des Gesetzes haben die USA und die NATO Ende Januar 2022 die von Russland vorgeschlagenen Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien abgelehnt, wohl wissend, dass Russland darauf militärisch reagieren würde. Am 19. Februar 2022 hat Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz die atomare Bewaffnung der Ukraine angedroht. Damit war das russische Eingreifen nicht mehr zu verhindern. Denn dass sich die Ukraine, die in ihrer Militärdoktrin offen einen Krieg gegen Russland vorbereitet hat, sich dazu auch noch mit Rückendeckung des Westens nuklear bewaffnen könnte, war für Russland eine inakzeptable Bedrohung der eigenen Sicherheit. So stellt das hier Thomas Röper dar. Er sagt, damals waren hochrangige westliche Abgeordnete bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz, die auch applaudiert hätten darauf. Und kurze Zeit später, 2 Tage später, hat Putin dann, nämlich am 21. Februar, die Donbass-Republiken anerkannt und Beistandsabkommen mit ihnen geschlossen. In seiner Rede dazu hat Putin Kiew deutlich vor den Folgen einer weiteren Eskalation gewarnt. Kiew hat den Beschuss auf zivile Ziele im Donbass danach aber noch einmal, wie es hier heißt, demonstrativ erhöht. Und am 24. Februar hat Putin in seiner weiteren Rede den Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine verkündet.
Ja, und das ist ein ganz normaler Vorgang, den man locker interpretieren kann. Versuchen wir einfach, die Gegenrechnung zu machen. Das ist das, was ich immer gern tue. Stellen wir uns vor, in Kuba beispielsweise würden die Russen wieder russisches Waffenmaterial lagern und ausbauen, ihre militärische Präsenz über eine neue Verbindung, was auch immer, ein neuer Warschauer Pakt oder so etwas, und würden dort Waffen installieren, mit denen man US-amerikanisches Gebiet erreichen könnte. Oder stellen wir uns vor, dass Mexiko beispielsweise mit zu Russland heranrücken würde und würde sagen, wir sind auf russischer Seite und lassen selbstverständlich auch russisches Kriegsmaterial hier in Mexiko mehr oder weniger auffahren. Stellen wir uns das einfach nur mal vor. Wie würde denn die USA reagieren? Also ich glaube, das wäre das Mindeste, was sie machen würden, dass sie sagen, wir erwarten Sicherheitsgarantien auf beiden Seiten, weil da nämlich eine US-russische Grenze an der Stelle eben halt ist. Und insofern kann man hier relativ schnell erkennen, wie hier der Hase läuft.
Ja, man kann erkennen, wie der Hase laufen könnte. Ich möchte immer noch einfach ein bisschen in der Mitte bleiben. Es gibt mit Sicherheit noch Beleuchtung von anderen Seiten, natürlich auch zu Recht. Aber was jetzt auffällt, und damit wären wir wieder bei dem Artikel von Gabor Steingart im Fokus, was auffällt, ist, dass jetzt doch einigen ein Licht aufzugehen scheint, was diese neue Abhängigkeit für Deutschland und für Europa eigentlich bedeutet. Hier ganz speziell für Deutschland. Gabor Steingart formuliert es folgendermaßen: Die deutsche Wirtschaft ist in eine gefährliche Zangenbewegung geraten. Das Verrückte, beide Arme der Zange werden nicht von Russen oder Chinesen, sondern von Amerikanern bewegt, die offenbar fest entschlossen sind, ihren künftigen Wohlstand zu Lasten von Chinesen und Europäern zu organisieren. Und weil man diese Überhöhung der eigenen Nation, America First, zumal unter einem demokratischen Präsidenten so deutlich nicht zelebrieren möchte, wie es Herr Trump getan hat, werden einerseits amerikanische Sicherheitsinteressen und andererseits die Inflationsbekämpfung als Gründe für die Alleingänge genannt.
Ja, ich nehme das jetzt so hin. Ich lese gerade mit. Ich habe den noch nicht gelesen.
Ja, und zwar besteht die Zange, da wollen wir mal reingehen, aus 2 sehr unterschiedlichen Schenkeln. Das, was ich euch jetzt vorlese, ist die Sichtweise des Top-Journalisten Gabor Steingart. Erstens, der amerikanische Inflation oder Inflation Reduction Act, IRA, das ist also ein neues Gesetz, zielt vordergründig darauf ab, die Inflation in den USA zu senken. In Wahrheit handelt es sich aber um ein gigantisches Subventionsprogramm zugunsten der neuen Technologien. Wir wissen, was gemeint ist, die grünen Digitalisierungstechnologien, die Klimawendetechnologien. Weiter schreibt er, das Gesetzespaket sieht Ausgaben in den nächsten 10 Jahren in Höhe von 369 Milliarden Dollar in Programme für Energiesicherheit und Klimawandel vor und setzt damit die europäische Industrie unter Druck. Gehen oder bleiben? Laut Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire betragen in einigen Fällen die von der US-Regierung angebotenen Subventionen 4 bis 10-mal so viel wie die maximal von der EU-Kommission erlaubte staatliche Unterstützung. Wir lernen, sagt Steingart, es steht Inflationsbekämpfung drauf, aber es steckt Industriepolitik drin. Die USA wollen ihre industrielle Basis wieder stärken.
Ja, das spricht natürlich schon ganz klar Bände. 369 Milliarden ist kein Pappenstiel. Das ist fast die Hälfte des gesamten Militärhaushaltes der USA. Und das ist eine gigantische Größenordnung und Dimension. Und wenn wir sehen, dass diese 369 Milliarden ja nicht existieren, weil das Land ja gnadenlos überschuldet ist, müssen diese 369 Milliarden als weitere Schulden noch mal obendrauf gesattelt werden. Und neue Schulden machen bedeutet auch Geldmengenerhöhung. Geldmenge entsteht nämlich erst durch die Schuld. Und wenn jetzt diese Geldmenge um diese 369 Milliarden auf eine an sich marode Wirtschaft kommt, dann bedeutet das natürlich hohe Inflationssituation, weil zu viel Geld sich um zu wenig Waren prügelt. Und jetzt muss man sehen, dass man entsprechend die Wirtschaft dagegen aufbaut. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt steigert, die Waren und Dienstleistungen erhöht. Wie macht man das? Indem man die gesunden Unternehmen, die Filetsteaks, die Filetstücke quasi, aus den Konkurrenzländern mehr oder weniger zu sich rüberlockt. Und genau das ist der Punkt. Die 369 Milliarden werden genommen unter dem Vorwand von Klimaschutz. Also wer das glaubt, wird wirklich selig. Und die werden genommen damit, zu sagen, passt auf, deutsche gute Unternehmen, die werden richtig akquiriert. Nach dem Motto, kommt zu uns, ihr bekommt besondere steuerliche Erleichterungen, ihr habt wesentlich günstige Rohstoffe beispielsweise. In Deutschland kann man ja im Prinzip gar keine Rohstoffkalkulation mehr machen aufgrund der Sanktionen. Das heißt, man nimmt quasi als Wettbewerbsargument gegen Deutschland die Maßnahmen, die man selbst in Gang gesetzt hat. Und das ist die Perversion, die dahinter steht. Also im Prinzip ist das nichts anderes als ein Wirtschaftskrieg von USA gegen Europa, respektive Deutschlands.
Ja, danke schön. Also wir haben gesprochen über die eine Zangenseite. Die andere, die formuliert Steingart folgendermaßen. Die Sanktionen der US-Regierung gegen Chinas Halbleiterindustrie, darüber hatten wir ja hier gesprochen, wo Herr Biden gesagt hat, die sollen alle nach Hause kommen und sollen sofort die großen Ingenieure aus Amerika, die in China arbeiten, sollen sofort ihre Arbeit niederlegen, sonst setzt es was, sonst verliert ihr eure Staatsbürgerschaft. Solche Dinge hatte er ja gesagt. Also, die Sanktionen der US-Regierung gegen Chinas Halbleiterindustrie setzen einerseits das Reich der Mitte unter Druck. Seit Anfang Oktober beschränkt Washington die Ausfuhr von Produktionstechnologien, die zum Aufbau einer eigenen Chipfertigung in China gebraucht werden. US-Hersteller Nvidia und AMD müssen nun die Exporte ausgewählter Halbleiter von der Regierung genehmigen lassen. Forschung und Entwicklung sowie die Instandhaltung der bestehenden chinesischen Halbleiterproduktion werden ebenfalls behindert. Es geht im großen Stil darum, Chinas technologische Aufholjagd bei selbstfahrenden Autos, dem 5G-Internet bis hin zu Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz auszubremsen.
Ja, also wir sehen hier die Beschreibung eines Krieges der USA gegen Europa, gegen China und letztendlich sogar auch noch gegen Russland. Was hier interessant wird, ist, was mir gerade so einfällt dabei, dass wir ja auch kritische Staatschefs in Europa haben, innerhalb der EU. Denken wir Orban, denken wir an Serbien beispielsweise. Das sind europäische Staaten, die vielleicht klein sind, aber das sind die letzten gesunden Bastionen, die in der EU in Kürze noch dastehen werden. Und die könnten ein neues Vorzeigemodell werden, dass sich die anderen Länder nämlich genau dort anschließen. Und ich glaube, die Amerikaner haben eines dabei nicht in Acht. Wenn sie zu schnell vorangehen in Verelendungspolitiken anderer Konkurrenzstaaten, dann können sie sich relativ schnell auch mal zusammenbinden. Spätestens aus der Not heraus entstehen die Kooperationen. Und dann könnte das Ganze zum Boomerang werden, was wir hier gerade lesen.
Ja, und jetzt geht's nach Europa in der Analyse von Gabor Steingart. Da heißt es, nicht ganz zufällig leidet auch die deutsche Industrie unter den Beschränkungen. Ein Fünftel der weltweiten Halbleiterindustrie entfällt auf die chinesischen Hersteller, deren Kunden und Lieferanten aus Europa angehalten werden, der US-Politik zu folgen. So wurde die Firma ASML aus Holland von US-Offiziellen, in Anführung, so meldet Bloomberg, unter Druck gesetzt, den Verkauf ausgewählter Maschinen zur Chipherstellung nach China einzustellen. Unter anderem Alan Esteves, der Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit, wird noch in diesem Monat in die Niederlande reisen, um die Exportkontrollen mit der dortigen Regierung zu diskutieren, so Bloomberg.
Ja, und jetzt muss man das Ganze auf der Zunge wieder zergehen lassen und sich einfach mal überlegen, was für eine Vorstellung von Demokratie und Freiheit und Souveränität eigentlich in USA herrscht. Die USA bestätigen und sagen, wir wollen jetzt die Sanktionen, wir wollen jetzt beispielsweise keine Chip- oder Zubehörteile für Chips in irgendeiner Form Richtung Osten oder Fernosten liefern. Und wenn dann einer nicht mitspielt, dann geht man nach Holland und setzt sie einfach unter Druck. Genauso wie man nach Deutschland Herrn Habeck, und der steht sogar in der Überschrift von dem Herrn Gabor Steingart. Das heißt, Herr Habeck quasi mehr oder weniger als eine Art Wirtschaftsagent gegen die deutsche Industrie beschrieben wird. Und das nennt man dann Bundeswirtschaftsminister.
Vizekanzler.
Also, und Vizekanzler. Also man muss sich das mal vorstellen, es wird sogar ganz klar, selbst von Gabor Steingart geschrieben, dass Herr Habeck im Auftrage der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Deutschland zu arbeiten hat. Ob er das jetzt selber schnallt oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Ich kenne sein Abstraktionsvermögen nicht, aber anhand seiner Aussagen bin ich da manchmal nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind das die Zerstörer. Und ich fand das interessant, dass ja gerade der Christian Kreis, der Professor für Wirtschaftswissenschaften aus der Hochschule in Aalen, neulich gesagt hatte in einem Interview, ich glaube sogar in der Bild TV, dass er Frau Baerbock und Herrn Habeck sogar hält für, was hat er gesagt, ich glaube Berufskiller der deutschen Industrie, Auftragskiller der deutschen Industrie. Das waren die Worte, die er genutzt hat. Das passt hier sehr gut in das Bild.
Das sind natürlich sehr harte Worte und das ist auch ein Zitat von Christian Kreis und nicht etwa von Andreas Popp, möchte ich hier auch noch mal ganz klarstellen. Ja, und was wir jetzt schon auch bei der Energieversorgung, was Flüssiggas angeht, was Öl angeht, derzeit lernen dürfen, unsere neue Abhängigkeit geht Richtung USA und nicht mehr Richtung Russland, was man ja den europäischen, sprich vor allem auch den deutschen Politikern wie Frau Merkel und Herrn Scholz dauerhaft vorgeworfen hatte, dass sie eine einseitige Abhängigkeitspolitik gegenüber Russland zugelassen haben. Das Ganze dreht sich jetzt gen Westen und hier heißt es dann bei Steingart weiter, derweil bringen sich die USA als freundliche Alternative selbst in Stellung. Der Exportstopp kam 2 Monate, nachdem US-Präsident Joe Biden den sogenannten CHIPS Act unterzeichnet hat. 280 Milliarden US-Dollar werden aus der Staatskasse investiert, um eine Halbleiterproduktion auf amerikanischem Boden anzukurbeln. Auch europäische Firmen sind herzlich zum Investieren eingeladen. Ja, und dann stellt er die Frage, und wie reagieren Wirtschaft und Politik in Deutschland darauf? Scholz kündigt Änderungen der China-Politik an. Widersprüchlich, sagt er. Und weiter heißt es, im Falle der amerikanischen Milliardensubventionen im Rahmen dieses IRA-Acts, dieses Gesetzes, ist Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Zeitverzögerung aufgewacht. Und zwar wird er hier zitiert mit den Worten: Protektionismus lähmt Innovationen. Es geht nicht so sehr darum, unser industrielles Herz zu verlieren, sondern um das Risiko, dass die nächste Welle technologischer Innovationen nicht in Europa stattfinden wird. Denn der IRA kümmert sich um die coolen neuen Sachen.
Ja, das ist also ganz klar die Deindustrialisierung, die hier manifestiert wird. Das heißt also, die technologischen Innovationen werden nicht in Europa stattfinden. Dem kann ich folgen. Wer will denn in Europa noch technologische Innovationen überhaupt wagen? Denn das ist ja mit sehr hohen Kosten und Investitionen natürlich auch verbunden. Und das in einem Land, welches von Wirtschaftsgegnern regiert wird. Also das heißt also, von Menschen regiert wird, die im Auftrag Konkurrenzländer unterwegs sind, und das sogar Gabor Steinbart bestätigt. Das finde ich schon wirklich beeindruckend.
Ja, wie du sagst, wenn dieser Point of No Return erreicht ist und der scheint sogar schon zu überschritten zu sein, wie du gerade sagst, dann kann man natürlich leicht mit den Analysen anfangen. Ja. Wir sehen ja jetzt, nehmen wir nur mal das Thema Impfen in Anführung, dass jetzt mehr und mehr Mainstream-Medien über sogenannte Impfschäden berichten, über Post-Vac, wie man das hier verschleiernd nennt, und so langsam rausrücken. Auch da ist der Point of No Return längst überschritten. Wir wollen hier trotzdem noch mal weiterschauen, was Steingart noch meldet. Er sagt, beim Vorstoß der USA gegen China allerdings steht die deutsche Industrie alleine da. Habeck und Scholz verfolgen eine sogenannte De-Risking-Strategie. Für den Kanzler ist Business as usual gegenüber China keine Option mehr. Er stellt klar, wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern. Und darauf gibt es eine Antwort vom Chef des Industrieverbands BDI, Siegfried Rußwurm. Der weist diese Überlegungen für eine Abkehr vom chinesischen Markt energisch zurück und sagt, ich sehe keinen Grund, warum wir weniger nach China verkaufen sollten. Und es gibt natürlich eine Menge Firmen, deutsche Firmen, die jetzt nach China rüber gewechselt sind oder im Begriff sind. Wir haben schon berichtet über VW oder BASF oder andere. Und diese Mitgliedsfirmen des Bundes Deutscher Industrie, BDI, die machen ihm, dem Herrn Rußwurm, Druck, sagt er, ein Tänzchen mit den Amerikanern und notfalls auch mit der eigenen, bisher uneinsichtigen Regierung zu wagen. Und so baut zum Beispiel die Volkswagen-Tochter Traton ungeachtet der amerikanischen China-Politik ihr Geschäft in China derzeit aus. Zum Beispiel entsteht in Rugao bei Shanghai ein Lkw-Werk, das bereits 2025 mit der Produktion starten wird. Und zugestimmt haben auch SPD und IG Metall-Seite im Aufsichtsrat.
Naja, und hier sehen wir wieder mal die Verwerfungen, die entstehen, wenn Größe als Qualitätsmerkmal zugrunde gelegt wird. VW und BASF sind keine klassischen Firmen oder Unternehmen, die von Unternehmen geführt werden, sondern das sind Konzernstrukturen, wo eigentlich auch überhaupt nichts mehr in der Verbindung emotional mit der Heimat steht. Also ein Patriotismus findet man zum Beispiel bei einem Unternehmen, der in einem bestimmten Gebiet arbeitet, wo er zu Hause ist, seine Menschen kennt. Ich denke an Herrn Grupp von der Trigema beispielsweise, der irgendwo im Raum Stuttgart, glaube ich, sitzt der, seine Firma hat und der sich natürlich verbunden fühlt mit seiner Heimat. Der würde nicht so einfach weggehen. Und das ist schon ein großes, erfolgreiches Unternehmen. Das muss man ganz klar sagen. Aber die vielen kleinen Unternehmen haben natürlich eine gewisse Heimatverbundenheit. Und das ist entscheidend für die Menschen dort, die da leben. Und die Menschen sind schließlich das Volk. Und aus diesem Grunde sind die kleinen Unternehmen diejenigen, die eine Volkswirtschaft ausmachen. Während die großen Konzerne mehr oder weniger nur dem Profit hinterherhecheln, egal wo, das Volk, die Menschen, in denen sie ihre Betriebe haben, die Gebiete, sind ihnen im Prinzip wurscht. Das muss ihnen sogar wurscht sein, sonst verlieren sie nämlich ihren Job als Funktionär. Das das ist das, was ich immer wieder sage. Wir brauchen wieder Unternehmer. Und all das, was wir hier sehen, in dieser völlig überzogenen Form, dass dieser Größenwahn jetzt vor unseren Augen zusammenbricht und mehr oder weniger die Maske, die Fratze herunterreißt, das ist auch der Impulsgeber für viele Menschen, die, ich glaube, schon wieder die Ärmel hochgekrempelt haben und sagen, wenn der Wiederaufbau losgeht, dann auf einer anderen Ebene. Hier zerlegt sich gerade ein globalisierter Größenwahn der Vergangenheit. Man versucht es noch zu retten über alle möglichen Narrative, die wir jeden Tag hören, aber das wird nicht funktionieren. Der einfache Mensch wird sagen, nein, ich habe meine Familie, ich habe meine Nachbarn, ich habe meine Sippe, vielleicht wird die Sippe sogar wieder ein anständiger Begriff, so wie er eigentlich sein sollte, dass man nämlich Zusammengehörigkeitsgefühl hat und dann kann eine Volkswirtschaft wieder neu entstehen. Alles, was wir hier sehen, ist der Bericht einer zusammengebrochenen, experimentellen, größenwahnsinnigen Industriepolitik und die bröselt zusammen. Das sind alles nur Momentaufnahmen, um Zeit zu kaufen, denn unterm Strich gesehen sind auch diese Übergänge nach USA von den Firmen auf Zeit und irgendwann bricht auch das zusammen, weil die Menschen nämlich dabei unter die Räder kommen und die braucht man, spätestens als Konsumenten.
Ja, und was vielleicht auch eine wichtige Information in diesem Zusammenhang ist, nach den USA ist China der zweitgrößte Exportmarkt der deutschen Wirtschaft. Die deutsche Industrie verkauft vor allem eben Autos und Industrieanlagen dorthin. Insbesondere der deutsche Maschinen- und Anlagenbau aus Baden-Württemberg ist betroffen. Und natürlich, wie gesagt, auch BASF, die haben 10 Milliarden Euro Investitionen alleine in Zhanjiang. Dort sollen jetzt 60.000 Tonnen technische Kunststoffe jährlich hergestellt werden, natürlich für Kunden in China. Und Herr Habeck hat unterdessen eine stärkere Einmischung der Politik in den freien Markt angekündigt. Was heißt das? Also hier heißt es bei Steingart, mit den USA, und da warnt er jetzt offenbar auch, deren Wirtschaftsinteressen und ihrer Vertreter im Weißen Haus, hat die deutsche Wirtschaft diesmal einen mächtigen, weil durchsetzungsstarken Gegner vor der Brust. Das von linken US-Demokraten seit Jahren schon propagierte Konzept eines Managed Trade, eines politisch gestalteten Handels, hat in Washington die alte Freihandelsdoktrin ersetzt.
Ja, das soll jetzt mehr oder weniger so eine Art die letzte Möglichkeit sein, dieses Zusammenbrechen zu verhindern, was ich gerade gesprochen habe. Weil ein politischer Eingriff in einen freien Markt ist natürlich absurd, denn dazu bräuchten wir erst einmal freie Märkte. Freie Märkte bedeutet aber, dass Menschen in Konkurrenz gegeneinander stehen und der Bessere, der Schnellere, der Innovativere, der Fleißigere setzt sich durch. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so, dass die Großen, die Schnellen, die Langsamen schlagen, sondern die Kapitalkräftigen, die ausgebeuteten Armen. Und genau das ist das Problem. Das heißt, hier wird eine falsche Anlage deutlich in diesem Globalisierungswahn, was ich gerade gesagt habe. Und die Idee, das System in Frage zu stellen, kommt gar nicht auf, sondern eine politische Einflussnahme. Nun muss man wissen, dass die Politiker natürlich selbst auch nicht mehr frei sind, sondern den Lobbyisten selbst unterliegen. Also wenn ich sehe, dass beispielsweise ein Herr Seehofer irgendwann mal gesagt hat in einem Interview, Pelzig unterhält sich, da wurde er gefragt nach dem Motto, wie er denn da überhaupt dann politisch Einfluss nehmen kann in die Pharmaindustrie. Und da sagt er nur, diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden. Und die, die entscheiden, wurden niemals gewählt. Was meint er damit? Natürlich die Lobby der Großindustrie, die hier beschrieben wird. Und wenn es heißt, dass die Politiker, die nachweislich laut Seehofer als Quelle nichts zu entscheiden haben. Ausgerechnet die sagen, wir wollen in die Entscheidungsprozesse jetzt reingehen gegen die große Industrie, dann wissen wir, dass das ein Spiel ist, das gekaufte mehr oder weniger Okkupanten mehr oder weniger das kann man gar nicht mehr beschreiben, als Geheimdienstler quasi dann die Interessen der Großindustrie vertreten sollen, aber unter dem Vorwand, gegen sie vorzugehen. Das sind doppelte Verneinungen. Und das sind unterstrichene Bejahungen letztendlich.
Was Gabor Steingart hier tut, ist ja auch, uns aufzuzeigen, dass es sich hier tatsächlich um ultralinke in Klammern kommunistische Ideen handelt. Und er sagt, das sei eben von den linken US-Demokraten schon seit Jahren propagiert worden, das Konzept eines Managed Trade, also des politisch gestalteten Handels, welches eine Art Freihandelsdoktrin jetzt ersetzt hat. Und auf diesem selben Weg scheint Herr Habeck zu sein, denn Gabor Steingart sagt, auf diesen grünen Wirtschaftsminister kann die deutsche Wirtschaft in ihrem Kampf für offene Märkte nicht bedingungslos zählen. Die Politisierung der Handelsbeziehungen entspricht, wie Habeck gestern in Paris erklärte, exakt seinen Vorstellungen. Jetzt kommt sein Zitat, also das von Robert Habeck. Die Phase, in der viele dachten, dass Märkte regieren und die Politik sich raushalten sollte, ist definitiv vorbei. Diese Idee war schon vorher falsch.
Ja, das ist richtig. Aber wir sehen eben halt, dass die Politik mehr oder weniger gekauft ist und dass wir die Statisten haben, die mehr oder weniger die Interessen der Industrie zu vertreten haben. Und das Wichtigste, was die Industrie hat, je größer sie werden, alle Konkurrenten, die schneller und besser sein könnten, aus dem Weg zu schieben. All das steht dahinter und das wird jetzt quasi eliminiert, quasi bereinigt, dass dann eben halt nur ein oder zwei große Konzerne übrig bleiben und die Haupteigner dieser Konzerne, ja, die finden wir dann wieder bei den NGOs und unseren üblichen Verdächtigen.
Interessant und spannend ist allemal die Zahl 369 Milliarden US-Dollar, die wir gehört haben, die jetzt in die Themen Klimawandel und ja, Energieveränderung führen. Und man fragt sich, wohin führt diese Politik eben auch für Europa? Wir sind alle jetzt nämlich auch schon in der Zange der Energiepolitik, der Klimapolitik, derjenigen Leute, die warnen und sagen, ja, wie jetzt auch die Klimakleber und so weiter, die letzte Generation, ja, wir leben maximal noch 8 Jahre, wir sind viel zu viele, es sollen keine Kinder mehr geboren werden, die Menschheit soll unfruchtbar gemacht werden und ansonsten reichen die Ressourcen hinten und vorne nicht.
Ja, wir sehen diese Hedgefonds-Mentalität, die aus dem Weißen Haus ausgeht und dabei weiß man auch, wer das Weiße Haus eigentlich regiert im Augenblick. Da werden also quasi Gelder genommen, mehr oder weniger als Schuld. Die werden investiert in Unternehmungen, zum Beispiel die deutschen Unternehmungen, die dann im Prinzip nach USA kommen. Und dann werden letztendlich durch diese Übernahmen mehr oder weniger die Gelder wieder zurückgefahren. Das heißt also, der Unterlegene muss seine Unterlegung selbst bezahlen. Das haben viele Unternehmen damals gemacht. Hedgefonds kaufen gesunde Unternehmen, die ein hohes Eigenkapital haben und verschulden dieses gekaufte Unternehmen dann extrem groß, um damit im Nachhinein den Kaufpreis des Käufers zu finanzieren. Das heißt, unterm Strich gesehen bezahlt der übernommene Betrieb aus seinem eigenen Vermögen den Aufkauf an die Konkurrenz. Und genau das finden wir jetzt hier gerade wieder auf volkswirtschaftlicher Ebene, wo also Gelder genommen werden und die Schulden, die dabei entstehen, bezahlt werden müssen von denjenigen, die davon gekauft werden. Das ist schon wirklich irre.
Ja, danke für diese Einordnung, Andreas. Wir wollen mal am Beispiel der Schweiz zeigen, wohin diese Klimapolitik für die Bürger führt. Also wir alle haben natürlich hier mitbekommen, es darf nicht mehr geheizt werden in dem Maße. Es gibt jetzt Maximaltemperaturen, die Räume nicht übersteigen dürfen in Deutschland, in allen Ländern. Vieles läuft noch in Europa auf freiwilliger Basis. Deutschland hat sich bedingungslos unterworfen, das Strengste durchzuziehen. Und die Schweiz, ja, die scheint kein Stückchen dahinter zu sein. Denn es gibt jetzt gleich mehrere Artikel, einmal von Report 24 und einmal von golem.de. Das ist ein IT, eine Plattform. Und da heißt es unter anderem: Vorbild für Deutschland, bei einer Strommangellage im Winter müssen die Schweizer sich einiges gefallen lassen. Der Schweizer Bundesrat hat seinen Notfallplan für eine solche Situation vorgelegt. Ich dachte erst, das ist eine Satire, als ich das gelesen habe, aber es ist wahr. Die möglichen Einschränkungen und Verbote greifen weit in die Privatsphäre der Bürger ein und sind erstaunlich spezifisch. Vom Bügel, Heiz bis hin zum Netflix-Verbot ist alles dabei. Und es heißt also, die Heizsünder, das ist schon angekündigt gewesen in der Schweiz, dass die also mit empfindlichen Strafen bedroht werden. Aber die jetzt bekannt gewordenen Vorbereitungen für einen möglichen Strommangel, die übertreffen wirklich alles. Und zwar hat Bundesrat Guy Parmelin die Maßnahmen für den Fall vorgestellt, dass eben verschiedene Stadien eintreten könnten bei Blackout, bei Strommangellage. Und dieser Notfallplan beinhaltet dabei 4 sogenannte Eskalationsstufen. Und das ist echt interessant. Also es heißt, wenn die geplanten Sparmaßnahmen, die einen Blackout verhindern sollen, in 4 Schritten immer schärfer werden, wenn die nicht greifen, danach sind dann auch Abschaltungen, Netzabschaltungen, Stromabschaltungen vorgesehen. Und jede Region ist dann abwechselnd an der Reihe, heißt es hier. Lediglich Verbrauchergruppen mit lebenswichtigen Dienstleistungen wie die Energie- und Wasserversorgung, Blaulichtorganisationen oder die medizinische Grundversorgung können dann von Netzabschaltungen ausgenommen werden, wenn es technisch machbar ist. Und bei einer solch schweren Mangellage, wir kommen gleich zu diesen 4 Stufen, bei einer solch schweren Mangellage könnten 34.000 Endkunden in der Schweiz mit einem Jahresverbrauch von mindestens 100 Megawattstunden ebenfalls zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten werden. Spannend, die gut 110.000 Besitzer von Elektroautos dürfen dann nur noch zwingend notwendige Fahrten unternehmen. Für alle anderen ist es verboten, dieses Auto zu bewegen. Und das Ganze wird kontrolliert von den Kantonen, ob es sich dann auch wirklich um zwingend notwendige Fahrten handelt. Es heißt hier, da es meist Hybridfahrzeuge sind, ließe sich das allerdings umgehen, indem einfach die Batterien nicht mehr aufgeladen werden und nur noch der Verbrennungsmotor genutzt wird. Skifahrer werden sich ebenfalls umgucken, denn Kunstschnee ist dann verboten. In einem milden Winter ist das eine Katastrophe natürlich für den Wintersport, auch für die Lift- und Bergbahnbetreiber. So, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Stufen. Es beginnt mit dringenden Sparappellen. Zunächst würde die Landesregierung diese dringenden Sparappelle an die Verbraucher richten. Aber schon in diesem ersten Eskalationsschritt hagelt es Verbote, die allerdings von vielen begrüßt würden. Laubbläser müssen dann gegen Besen und Schaufel ausgetauscht werden. Wäre ich auch glücklich. Dann, dass in Sesselliften die Sitzheizung ausgeschaltet werden muss, wird dagegen auf weniger Begeisterung stoßen. Dann private Whirlpools, Körperbräunungsgeräte, Saunen, Infrarotkabinen, Dampfbäder, Massagesessel und weitere elektrisch betriebene Wellnessanlagen dürften in der ersten Eskalationsstufe ebenfalls nicht mehr betrieben werden. Strenge Regeln gelten dann für Temperaturen am Arbeitsplatz, für Kühlschränke und für Warmhaltegeräte der Gastronomie. Andreas, es ist sehr detailliert, was man den Leuten da auftischt.
Ja, ich muss jetzt mal kurz fragen, dieser Guy Parmelin, hat der das veröffentlicht? Ist das von ihm gefordert? Ist das von ihm kommentiert? Oder ist das eine Warnung? Da guck doch bitte noch mal nach.
Der ist Bundesrat,
ja.
Und der hat diese Maßnahmen vorgestellt.
Wie man nur als der hat sie vorgestellt. Ja. Also mir kommt das ja schon interessanterweise. Ich habe den gerade mal ganz kurz gegoogelt, weil ich den nicht kannte. Weil er ist nämlich unter anderem, er ist in der Swiss People Party, das heißt also in der SVP. Und die SVP ist eigentlich eine konservative Partei, die sich für den Mittelstand stark macht. Und wenn er so etwas jetzt gerade macht in dieser Form, dann kann das bedeuten natürlich auch, dass er den Leuten hier in diesem Fall, den Schweizern, mal ganz klar vor Augen führt, was in der derzeitigen rot-grünen Politik, das ist nämlich die Gegenpolitik, gerade läuft. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt in einem ersten Impuls, weil ich kannte den Artikel nicht, dass er hier an dieser Stelle mehr oder weniger Panik macht, ganz bewusst, und auch zu Recht Panik macht, denn spätestens wenn man den Leuten Netflix wegnimmt oder ihr Smartphone wegnimmt oder bestimmte andere Dinge, die hier ganz wichtig sind, Bräunungen und so weiter, gerade in unserer Phase, wo die Menschen mit Selfies leben und so weiter und vor allem an ihrer Optik auch interessiert sind, das könnte natürlich auch dann im Prinzip einen Aufschrei geben. Könnte es sein, eventuell, dass der das vorhat? Denn das sind schon schlimme Dinge, die da gerade geplant sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das so offen darstellt in einer solchen Veröffentlichung, dass er damit auch aufrüttelt.
Keine Ahnung. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist eine Spekulation von Herrn Dr. Popp. Als solche wollen wir sie hier auch mal stehen lassen. Ich sag euch jetzt mal, was in diesen Plänen weiter vorgesehen ist. Wir wollen das ruhig durchgehen, damit mal klar wird, was geplant ist, wie weit die hineingreifen wollen in die Privatsphäre und was da in der Schweiz also angedacht wird. Die Deutschen sind wahrscheinlich längst so weit. Diese Pläne stehen mit Sicherheit auch schon fest, sind halt noch nicht veröffentlicht. Also, Eskalationsstufe 2. Rolltreppen dürfen nicht mehr fahren. Hotelgäste müssen auf Minibars verzichten, wenn sie vom Netz genommen werden müssen. In Clubs, in Diskotheken und dergleichen, sowie bei Tanz- und ähnlichen Veranstaltungen, ist die Heizung auf die niedrigste Stufe einzustellen oder ganz auszuschalten. Ist ganz gemütlich. Streaming-Dienste dürfen nicht mehr senden, die in High Definition in der höchsten Bildschärfe gesendet werden. Amateursportveranstaltungen sind dann ab Stufe 3 verboten. Ebenso der Betrieb von Video-, DVD- und Blu-ray-Geräten, Spielkonsolen, Gaming-Computer. Fahrzeugwaschanlagen müssen Pause machen, Sportstätten dürfen nicht mehr beleuchtet werden und in Diskotheken wird die Disco-Beleuchtung und die Nebelmaschine ausgeschaltet werden. Auch das Mining von Kryptowährungen und Hochfrequenzhandel sind dann in der Schweiz verboten.
Ja, es ist unglaublich spannend. Ich finde das so gut, diesen Bericht, dass endlich einer so ganz deutlich bringt, wie sich das konkret auswirkt und vor allem auch auf diejenigen, die sich gerade mehr oder weniger da irgendwo am Boden festkleben und der Meinung sind, sie können damit ganz Großes leisten und werden dann plötzlich im Kalten sitzen, können kein Netflix mehr gucken und auch ihr Handy nicht mehr eben regeln, geschweige dann in irgendwelchen Kontakten gemeinsam dann unter einer Lichtkugel oder was auch immer, Nebelanlagen, dann abends ihren Tanz unter Ecstasy dann beispielsweise zu machen. Also hier wird das schon interessant. Ich finde das gut, dass dieser Bericht existiert und möglichst auch verbreitet wird, bin aber der Meinung, dass da auch was hintersteht.
Ja, das haben wir jetzt verstanden. Die Stufe 4 wird in diesem Beitrag, ich habe auch gerade schon mal versucht, ob ich sie irgendwo anders finde, gar nicht mehr gebracht, sondern es steht dann, nachdem also das Mining von Kryptowährungen verboten wird und der Hochfrequenzhandel, steht dann, dass jede Stufe an Maßnahmen zum Ziel habe, schlimmere Folgen und härtere Maßnahmen zu vermeiden. Das betont dieser Guy Parmelin oder Guy heißt er. Die Verordnungen würden bei einem Strommangel stufenweise in Kraft treten und der Lage angepasst werden.
Tja, sehr schöner Bericht. Lassen wir so stehen.
Jetzt, Andreas, ich frage dich mal, wenn also der Handel von Kryptowährungen verboten wird und mir erscheint das hier wie eine Blaupause, was die Schweiz da jetzt veröffentlicht hat, zu den anderen Ländern. Also das wird mit Sicherheit zumindest in Deutschland ähnlich ausfallen, wenn nicht sogar noch strenger. Was heißt denn, dann fahren keine Elektroautos mehr? Das ist ja das, was die grüne Politik hier forciert. Und du kannst zum Beispiel ja auch keine Kryptowährung mehr handeln. Und du kannst zum Beispiel auch, wenn der Strom dann dezimiert wird, ja auch nicht mehr an die Bargeldautomaten.
Ja, das ist das eigentliche Problem. Die Kryptowährungen sind da weniger wichtig, weil da handelt es sich um Spekulationsobjekte und nicht um Währungen. Das sieht man also spätestens dann, wenn man versucht, sie irgendwo einzuführen, sogar als offizielles Geldmittel, als offizielles Zahlungsmittel, dass die dann eben halt damit den Bach runtergehen. Aber wir haben die Problematik natürlich jetzt, dass jetzt das Bargeld wichtiger denn je wird. Denn wir haben, du wolltest was sagen?
Ja, genau, weil deine Lieblingsinnenministerin, die hat jetzt angekündigt, angeblich zur Bekämpfung von Kriminalität, dass die Obergrenze für Barzahlungen auf maximal 10.000 Euro festgelegt wird. Und jetzt kommt ihr nächster Vorstoß, nämlich gegen das Bargeld durch die Reduktion von Geldautomaten. Wir hatten in den letzten Wochen hier schon immer wieder Meldungen, dass Bargeldautomaten abmontiert werden. Manchmal werden sie auch gesprengt von anderen Leuten. Und Frau Faeser sagt, der starke Anstieg der Fallzahlen von Geldautomatensprengungen und die häufige Nutzung hochgefährlicher Sprengstoffe durch die Täter kann unbeteiligte Dritte in Lebensgefahr bringen. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. Angeblich wurden 2020 414 Geldautomaten in Deutschland gesprengt und die Maßnahmen lauten jetzt zeitliche Begrenzung der Auszahlung und Schließung besonders gefährdeter Standorte. Und bereits letztes Jahr gab es 3,2% weniger Automaten als im Jahr zuvor. Wenn Frau Faeser als Innenministerin jetzt also auch ankündigt, dass weitere Geldautomaten weg sollen oder eben nur noch zu begrenzten Zeiten Auszahlungen vornehmen lassen, dann klingt mir das auch schon wieder wie eine ganz starke Einschränkung.
Naja, es geht um eine größere Dimension dabei. Man will die Menschen vom Bargeld wegbekommen unter fadenscheinigen Begründungen, um dann digitale Währungen einzusetzen. Wir müssen Krypto und digitale Währungen ein bisschen mal auseinanderhalten. Was hier passiert, ist Folgendes. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten einen Umverteilungsmechanismus aufgrund des verzinsten Geldsystems. Im Plan B habe ich das ganz deutlich beschrieben. Das funktioniert jetzt nicht mehr so, denn selbst wenn die Zinsen hoch sind, schaffen sie nicht einmal, den eigentlichen Sinn zu erfüllen, nämlich den Schadensersatz der Inflation auszugleichen. Das ist nämlich das, was die Zinsen in erster Linie zu tun haben. Nein, hier geht es um eine neue Ära, nämlich die Umverteilung des Geldes zu forcieren, wieder hin zum Bankensystem. Ich will das mal versuchen, anhand von Bargeldzahlungen und einer Kreditkartenzahlung mal deutlich zu machen. Nehmen wir mal an, ich habe 50 Euro in der Tasche als Geldschein. Jetzt gehe ich ins Restaurant und bezahle mit den 50 Euro. Der Restaurantbesitzer nimmt diesen 50-Euro-Schein und bezahlt davon die Bezahlung der Wäsche, zum Beispiel der Tischdecken, die im Restaurant sind. Der Besitzer der Wäscherei benutzt es dann später, denselben 50-Euro-Schein, um zum Beispiel seinen Friseur zu bezahlen. Und der Friseur benutzt es zum Einkaufen. Nach unbegrenzten Weitergaben, egal wie oft man diesen 50-Euro-Schein ausgibt, von einem zum anderen und damit auch in der Realwirtschaft bestimmte Prozesse auslöst, der Euro-Schein bleibt immer voll erhalten. Jetzt nehmen wir uns mal als Beispiel eine Kreditkarte. Wenn ich in ein Restaurant gehe und bezahle das Abendessen mit einer Kreditkarte oder Debitkarte, nennt man das ja heute, dann betragen zum Beispiel die Bankkosten bei einem 50-Euro-Betrag zum Beispiel 0,3 Euro, also 30 Cent pro Transaktion. Das heißt also, von den 50-Euro-Schein fließt ein kleiner Teil in die Bankenstrukturen rein für ihre Bearbeitung. Aber nach 130 Transaktionen, das ist nach einer guten Woche, nach meinem vorherigen Beispiel mit dem Bargeld, dann sind von diesen anfänglichen 50 Euro nur noch 10 Euro in der Realwirtschaft verblieben. Die anderen 40 sind über die Gebühren dann letztlich im Bankensystem gelandet. Mit anderen Worten, wir können die hohe Geldmenge, die jetzt reingeblasen wird über Schulden, die wir dann als Geld in der Hand halten, mehr oder weniger wieder reduzieren, indem sie die Bank wieder einzieht als Zusatzgebühr. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Entfernung im Prinzip des Geldes und können damit dieser Hyperinflation entgegenwirken und diese Gelder fließen dann in die Tasche unserer bewährten Freunde, von denen wir so oft sprechen.
Wir wollen keine Namen nennen, ihr wisst alle, wer und was gemeint ist. Ja, das ist immer das, was ich an dir so schätze, Andreas, diese anschaulichen Beispiele, dass es dann auch jemand wie ich versteht, denn es ist ja keine unkomplizierte Sachlage. Und darauf baut natürlich auch das System, das viele überhaupt nicht begreifen um was es geht. Das sehen wir übrigens als einen unserer Hauptmotoren hier, Licht ins Dunkel zu leuchten. Und damit sind wir beim nächsten Thema, aus meiner Sicht hochinteressant, denn unser Lieblings-Superminister und Vizekanzler Robert Habeck. Ich hatte übrigens, das muss ich mal ganz kurz hier erwähnen, hatte ich persönlich ein Video eingestellt, das uns zugeschickt wurde, wo er eine Aussage gemacht hat, nämlich dass ihn die Meinung der Menschen im Land überhaupt nicht interessiert. Das war ein Fake, das war unzulässig zusammengeschnitten und das hatte ich in der Eile übersehen. Vielen Dank für eure Hinweise, ihr habt uns informiert, wir haben es sofort dann auch wieder runtergenommen. Zum Glück war es nur wenige Stunden im Kanal. Dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle. Das kann zwar mal passieren, sollte aber nicht passieren. Und das ist das, was wir hier absolut nicht wollen, keine Fake News. Also damit habe ich das auch klargestellt. So, Andreas, Herr Habeck, dein Lieblingsminister, der baut ja auf grüne Energieformen. Die Atomkraftwerke werden abgestellt. Es heißt, basta, April nächsten Jahres ist Schluss, endgültig, während viele andere Länder neue Atomkraftwerke bauen, neue Kohlekraftwerke, während sie in Deutschland weiter und weiter runtergefahren werden. Von den fossilen Energieträgern bleibt in Deutschland nichts mehr übrig und man baut auf grüne Energieformen. Photovoltaik, die hattest du neulich hier schon mal näher beleuchtet und unter uns gesagt ziemlich auseinandergenommen. Die Windräder, darüber sprechen wir auch immer wieder. Aber da hat jetzt der MDR einen interessanten Bericht gebracht. Man staunt und wundert sich und an der Stelle Dankeschön an die Kollegen vom MDR. Und zwar geht dieser Bericht über die schweren Umweltbelastungen durch die angeblich nachhaltigen Energieproduktionsarten wie Windkraft und Solar. Ja, und worum geht es da genau? Viele Windkrafträder werden gerade wieder abgebaut oder sogar gesprengt. Darüber haben wir auch im letzten Podcast gesprochen und immer mehr Kritiker der grünen Energiepolitik schlagen jetzt Alarm, dass diese grüne Agenda nämlich sich zu einem völligen Bumerang entwickeln könnte, der in eine Gesamtrechnung geht, nämlich was die konventionellen Energieformen angeht mit Gas und Kohle, das letzter genannte noch besser dastehen als die Grünen. Andreas, du hast dir das mal näher angeguckt und ein paar Daten zusammengetragen.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Also zwischen 2001 und 2021, also über die nahezu letzten 20 Jahre, da hat sich die Anzahl der Onshore-Windkraftanlagen, so nennt man die ja, die auf Land stehen, das sind nicht die, die im Wasser stehen, nur die Onshore, aber die haben sich alleine in Deutschland von 11.438 Stück auf 28.230 mehr als verdoppelt bis 2021. Es dürften schon wieder mehr sein. Die kumulierte Leistung stieg dabei bis auf 57.000 Megawatt an. Natürlich nicht gleichmäßig, sondern mit den ganzen Nachteilen, dass man damit nicht kalkulieren kann. Nämlich dann, wenn kein Wind ist. Und so haben es die Kollegen zumindest vom MDR veröffentlicht, also diese Stückzahl. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei den Photovoltaikanlagen, die momentan ja auf Ackern gebaut werden, weil das günstiger für die Bauern ist, beispielsweise solches Ackerland zu vermieten für Photovoltaik, die ja steuerlich gefördert werden, anstatt die Ernährung der Menschen damit zu bewerkstelligen. Das kennen wir. Wir wissen ja bereits seit langem, dass diese vermeintlich umweltschonenden Energieproduzenten nicht nur gar nicht so umweltfreundlich sind, wie man gebetsmühlenartig kolportiert, sondern zusätzlich auch noch mit Steuergeldern subventioniert werden müssen, weil sie sich nämlich von allein gar nicht rechnen. Das heißt also, der arbeitende Bürger finanziert also mit seinen Steuergeldern höhere Strompreise, die er jetzt bezahlen muss, ist also doppelt übervorteilt. Also er finanziert die erhöhten Strompreise, ist unglaublich. Wie sich jetzt aber langsam herausstellt, ist es so, dass die Umwelt dabei nicht einmal angemessen geschont wurde, sondern geschädigt. Und dadurch wird das ganz besonders bitter.
Und da wird man auch richtig sauer, weil es geht nämlich um unsere Erde, es geht um die Natur, es geht um die Umwelt. Das heißt, es werden falsche Geschichten in falschen Kleidern erzählt, die nicht einmal den Kern als Wahrheit mehr innehaben. Viele Experten berechnen seit Jahrzehnten diese falsch kalkulierten Umweltbelastungen durch Windkraft und Solarenergie. Und es wird auch aus Berlin immer wieder gebetsmühlenartig schön geredet, ohne dass man Kritik überhaupt zulässt. Jetzt aber berichtet eben, Andreas, ein Mainstream-Medium wie der MDR darüber. Meinst du, dass da ein Umdenken kommt?
Na, das Grundproblem ist ja leider entscheidend diese politischen Ideologierichtungen grundsätzlicher Art. Keine Fachleute oder zum Beispiel Energie- oder unabhängige Umweltexperten, sondern Politiker. Und die von den sogenannten Beratern dann gecoacht werden, deren Abhängigkeit, also der Berater dann, aber eben dann doch immer wieder auch mal bei den NGOs zu finden sind, also dem tatsächlichen Großkapital dieser Welt, auch wenn sie sich selbst gern als Philanthropen bezeichnen. Also kommen wir zu den einzelnen sachlichen Punkten, die unsere Hörer eventuell interessieren könnten, um auch ein bisschen Futter zu bekommen, wenn man mal in Diskussionen ist. Und deshalb habe ich da was zusammengebaut. Da gibt es wirklich riesige Probleme bei der Verwertung von Windkraftanlagen. Und das schreibt sogar der Mitteldeutsche Rundfunk. Das solltet ihr immer dabei sagen, wenn ihr mit Mainstreamern sprecht. Es werden in naher Zukunft Unmengen dieser Propelleranlagen, die wir alle kennen, aufgrund Alter und Abnutzung vernichtet werden. Das Umweltbundesamt rechnet bis 2030 mit einem jährlichen Abfallaufkommen von bis zu 20.000 Tonnen Rotorblattmaterial pro Jahr. 20.000 Tonnen Rotormaterial pro Jahr und die danach dann auf 50.000 Tonnen pro Jahr steigen werden.
Jetzt sagt aber der Bericht im MDR, dass bereits heute etwa 90% eines Windrads doch recycelbar sein soll.
Das klingt natürlich besser als der Umkehrschluss. Und da ist es nämlich so, dass 10% nicht recycelbar sind. Und diese 10% sind eben halt nicht ganz wenig. Problematisch stellt sich das Recycling der Rotorblätter dar, da diese ja aus Verbundskunststoffen wie Carbonfaser oder Glasfaser bestehen. Und diese Materialien werden so gebunden, dass sie sich später eben nicht mehr auftrennen lassen oder wenn nur eben halt zu unkalkulierbaren Preisen. Und jetzt fabuliert man, aus meiner Sicht schon ein bisschen hilflos wirkend, eventuelle Möglichkeiten, diese Materialien, die man bisher geschreddert und verbuddelt hat, das war denn die Entsorgung, in die Zementherstellung mit einzubringen, welchen man dann für neue Fundamente elegant wieder in die Erde einbringen kann. Also nun sollte man wissen, dass diese Fundamente für ein einziges Windrad, jeder kennt ein solches Windrad, das steht auf einer Betonfläche von ungefähr 2000 Quadratmetern. Versiegelung, versiegelter Boden.
Kilometer?
Quadratmeter, habe ich Kilometer gesagt? 2000 Quadratmeter. Bei der Errichtung der Windräder sagte man vor 20 Jahren, dass diese riesigen Betonblöcke, nämlich mit 2000 Quadratmeter Durchmesser, dann nach der Entfernung der Anlagen auch wieder rausgenommen werden müssen. Aber das sieht man dann auch nicht so genau, da haben wir schon drüber berichtet, denn oft werden diese umweltschädlichen 2000 Quadratmeter großen Betonungetüme einfach im Boden liegen gelassen. Und bei den 28.230 aktuellen Anlagen kann man einfach mal überschlagen, und das habe ich getan, dass bereits jetzt 57 Quadratkilometer Land zubetoniert wurden, die zusammengelegt einfach nur die Fundamente der jetzt daseinenden Windkraftanlagen existieren. Das entspricht ungefähr 8000 Fußballfeldern. Ja? Und wir reden hier noch nicht einmal von den Offshore-Anlagen, die ja ebenfalls auf dem Meeresgrund irgendwie befestigt werden müssen. Wenn wir all diese Zusammenhänge von der Vorproduktion der Anlagen, wie dem Fundament, dem Turmbau selbst und so weiter, die umweltschädlichen Verbundkunststoffe, der Flügel, der Rotoren nämlich, dann aber auch den Rückbau und deren Folgen, der geringen wetterabhängigen und somit auch unzuverlässigen Stromproduktion mal gegenüberstellen, dann werden die schön gerechneten Darstellungen der rot-grünen Politik quasi ad absurdum geführt. Und wir freuen uns, dass gerade solche Mainstream-Medien wie der MDR uns bei dieser Argumentation hier das Futter liefern.
Jetzt wollen wir noch mal zu den ausgedienten Photovoltaikmodulen kommen, wo sich ja ein ähnliches Bild zeigt. Auch hier heißt es, wird in den kommenden Jahren eine neue Situation sein, nämlich viele Anlagen fallen aus der EEG-Förderung und damit gelangen sie auch gleichzeitig, zeitgleich, ans Ende ihrer Lebenszeit, weshalb sie sich dann nicht mehr rentieren und ersetzt werden, selbst wenn sie noch funktionieren.
Ja, selbst wenn sie noch funktionieren. Das ist das Problem. Diese politisch, aber nicht sachlich fundierte Energiepolitik ist nicht nur nicht umweltschonend, sondern auch unrentabel. Da gibt es einen Herrn Professor Peter Dold, der ist vom Fraunhofer Center für Silizium-Photovoltaik. Und der rechnet bis zum Ende dieses Jahrzehnts mit bis zu 500.000 Tonnen anfallenden Altmodulen in Deutschland pro Jahr. 500.000 Tonnen pro Jahr. Auch hier ist der Anteil, der nach dem Gesetz nicht recycelt werden muss, mit 20% geregelt. Da werden dann also wertvolle Stoffe wie Silizium oder Silber in Müllverbrennungsanlagen entsorgt. Man sollte sich mal angucken, mit welchen furchtbaren, dramatischen Arbeitsbedingungen Silizium aus dem Boden geholt wird, mit gigantischen Umweltschäden, und das landet dann anschließend in Müllverbrennungsanlagen. Es ist unglaublich. Nun arbeiten einige Forscher natürlich teuer und umfangreich an der Umsetzbarkeit, Solarzellen aus recyceltem Silizium zu ermöglichen, dass man das versucht zu recyceln. Ich halte aber diese propagierten Forschungen für eine reine Beruhigungspille für das Volk, welches ja in den letzten Jahrzehnten regelrecht für dumm verkauft wurde. Sonst hätte man diese Forschungen natürlich schon vor Jahrzehnten gemacht, weil das Problem der Entsorgung nun wirklich nicht neu ist. Das kennen wir seit Jahrzehnten. Letztlich geht es nur noch um Geld und um die von mir immer wieder dargestellte Umverteilung. Ich reite darauf rum, tut mir leid. Da gibt es eben die unseren Hörern bekannten gigantischen internationalen Kapitaleigner, die sich über viele Jahrzehnte im Voraus offenbar Planungen zurechtbasteln, um ihr Vermögen weiter explodieren zu lassen. Nachdem dann alle Patente und so weiter gesichert sind, dann kommt eine neue Story, wie die von Al Gore damals, der dann den menschengemachten Klimawandel propagiert. Ein Muster zu Lasten der arbeitenden Menschen. Und das ist natürlich überhaupt nicht neu.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als Al Gore damals anfing, da war ich noch in Lohn und Brot bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da gab es ganz viele Veranstaltungen, wo in Kinos dieser Film vorgeführt wurde. Und alle Leute, die Rang und Namen hatten, die wurden dahin eingeladen. Ich kann mich erinnern, dass ich zu mehreren dieser Veranstaltungen eingeladen war. Ich hatte mir den Film einmal angeschaut und da war ich auch sehr beunruhigt. Ich hatte ja damals auch den Blick noch nicht so weit offen. Das heißt, diese ganzen Werbe- und Marketingstrategien, die Propagandainstrumente, die da eingesetzt werden, die machen etwas mit den Menschen. Also wenn du nicht wirklich mega kritisch bist, dann bist du damit auf dem Weg. Und es gab ja viele von solchen Horrorszenarien. Ich erinnere mich, in den 60er Jahren hieß es gibt kein Öl mehr in 10 Jahren. Oder 10 Jahre später, in den 70ern, war es die wissenschaftliche Parole, wir werden in 10 Jahren, bitte aufpassen, eine neue Eiszeit haben. Das war noch in den 70ern. Anfang der 80er hieß es, der saure Regen. Er wird in 10 Jahren alle Ernten zerstören. Damals, ich kam aus dem Harz, wir hatten wunderschöne Bäume da und ich habe geweint um die schönen Bäume und war tief berührt. Dann in den 90ern war es die Ozonschicht, die wird in 10 Jahren zerstört sein. Und ja, seit Anfang 2000 hieß es noch, in 10 Jahren werden alle Eisschollen verschwunden sein. Und jetzt ist es die Erwärmung.
Ja, die Eisschollen, ich erinnere mich genau. Das war in dem Jahr, als die Wissenschaft auch prognostizierte, dass ein Millenniumfehler, ihr erinnert euch noch, als wir von 1999 auf 2000 umgeschaltet hatten, die Computer, da hieß es, dass ein Millenniumfehler der Computer die gesamte Welt zerstören wird, Flugzeuge nicht mehr landen könnten eventuell und so weiter. Das ist die klassische Panikmache. Und in den 2000er Jahren, da ging es erst richtig los. Terror und Antrax wird uns alle töten. Der Westnil-Virus, viele erinnern sich vielleicht noch, wird uns alle töten. SARS wird uns alle töten. Die Vogelgrippe wird uns alle töten. Escherichia coli wird uns alle töten. Und dieses Spiel der Panikmache, unterlegt von der Wissenschaft, das ist immer interessant, hat sich immer weiter beschleunigt. Zuletzt kennen wir das mit Corona und den religiös anmutenden Klimawandel.
Andreas, es kommt ja eh alles raus. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Wenn ich sehe, welche Riesenschäden, vor allem sogenannte Kollateralschäden, die also menschliches Leid und Elend verursachen, wenn ich mir das anschaue, dann ist es diesen Leuten, die immer, wer immer dahinter steckt und die diese ganzen merkwürdigen neuen Leitlinien propagieren und auch einführen, und zwar, wie wir heute aus der Schweiz gehört haben, mit strengen Kontrollen. Das kommt mir so bekannt vor. Übrigens war das nicht bei der Mikrobe am Anfang auch so? Da kommen Leute an die Tür, die kontrollieren, die testen, die wollen dich impfen. Also da ist ja auch viel passiert, wo Leute unter Druck gesetzt wurden. Mir scheint es, dass ein Zeitalter begonnen hat, wo der Mensch extremst unter Druck geraten kann, wenn er sich innerlich nicht dagegen wendet.
Ja, und diese Bilder, dass man Angst hatte, dass jemand an die Tür kommt, dass man sich heimlich durch die Stadt schleichen musste, weil man eben halt das Haus nicht verlassen durfte, das ist schon wieder so weit weg. Diese Bilder müssen wir jetzt wirklich immer vor Augen behalten, wenn wir uns jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen und zum Beispiel uns diesen Film ansehen, nämlich dieses Suddenly Died. Das sollte man sich wirklich, died suddenly, ne? Das sollte man sich wirklich vor Augen führen. Also dann wird deutlich auch, in welcher Größenordnung es ist. Und wenn es jetzt heißt, einfach so nach dem Motto, naja, das haben wir falsch eingeschätzt und wir müssen uns jetzt gegenseitig verzeihen für die Fehler, ganz klar nein. Denn es sind nicht irgendwelche Fehler, die man gemacht hat nach bestem Wissen und Gewissen, sondern die meisten wussten es. Aber man kann es rausbekommen, dafür gibt es ordentliche Gerichte. Und dann kann man raussehen, ob jemand einfach so wenig Abstraktionsvermögen hatte, sich das vorzustellen, dass man übertreibt, oder ob er mit Wissen und Wollen, und ich bin da sicher, dass einige noch in Amt und Würden sind, einige sich auch schon relativ zurückgezogen hat. Wo ist eigentlich Herr Drosten geblieben? Aber okay, manchmal hört man von ihm.
Der hat gesagt, die Pandemie ist vorbei. Da ist jetzt nichts mehr. Also der versucht sich einen guten Abgang offenbar zu verschaffen. Ihr wisst, dass wir immer darüber sprechen, dass das Wichtigste für uns Menschen das Verzeihen und Versöhnen ist. Aber wie Andreas gerade richtig gesagt hat, so einfach verzeihen geht gar nicht. Denn du kannst natürlich deinem Gegenüber erst dann verzeihen, wenn er seine begangenen Fehler einsieht, bereut und sich dafür entschuldigt. Wenn er das freiwillig nicht macht, ist es genauso, wie du gerade gesagt hast, dann müssen ordentliche Gerichte das auflösen und für Gerechtigkeit sorgen. In diesem Prozess sind wir noch nicht.
Nein, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sehe ich anders, weil wenn einer zum Beispiel eine Straftat begeht, wenn zum Beispiel einer wider besseren Wissens eine Straftat begeht und weiß, er schädigt damit einen Menschen. Ich sag mal, den schlimmsten Straftatbestand, den wir kennen, ist zum Beispiel ein Mord. Wenn einer mordet und sagt dann anschließend, es tut mir leid, ich entschuldige mich und ich bereue das, dann ist die Sache damit nicht erledigt. Und es muss geprüft werden, inwieweit handelt es sich hier um eine schwere Straftat oder eben halt um einen Irrtum, den man bereut. Da möchte ich doch noch unterscheiden.
Hast du gut gemacht. Ja, ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Ihr Lieben, das Wochenende ist da. Das war's. Mehr haben wir heute nicht zu bieten. Aber ich bin schon wieder völlig fertig. Und euch geht's auch so. Und was tut man in solchen Momenten? Durchatmen, beten, um Kraft bitten und weitermachen, weitergehen. Diesen Weg, der nach oben führt, wenn wir im Gottvertrauen bleiben. Wir hören uns zum Abendgebet wieder. Bis nachher.
Alles Liebe auch von mir. Ciao, ciao.